Willkommen im März, willkommen im Dschungel und willkommen zu einer neuen Folge der Brüllaffen-Couch. Sie begleitet euch durch alle Jahreszeiten. Uns werdet ihr anscheinend nicht los. Mit uns meine ich heute Markus.
Hallo.
Und mich.
Die Apfelkern ist auch da. Ja, genau. Hätte ich auch mal weitermachen können. Ne? Ich bin kein Gentleman. Schrecklich.
Ist okay.
Ja, was ist
dafür
los?
Dafür kannst du ja... Ja, was ist los? Das Jahr schreitet voran, man ist wieder drüber schockiert, aber das ist ja immer so. Man hätte sich ja schon mal dran gewöhnen können. Nun ja. Was ist los? Lassen wir uns das doch von anderen sagen. Und zwar von Daniel. Sei ein Gentleman und erzähl uns, was Daniel sagt.
Also, wir hatten ja in der letzten Woche über Patreon gesprochen und dass es verschiedene Finanzierungsmodelle für kreative Leute gibt, für Podcaster, Blogger, von mir aus auch für Vlogger, keine Ahnung. Und da hatte ich ja gesagt, dass es unter Umständen teuer werden kann, wenn man so ein Modell wählt, wo man pro Produktion bezahlt als Unterstützer. Mhm. Und was ich nicht wusste, weil ich selbst Patreon als Unterstützer pro Item noch nicht genutzt habe, ist, dass man auch festlegen kann, dass man eine maximale Anzahl von Erzeugnissen unterstützen möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte den Apfelkern-Blog unterstützen, pro Blogpost kann man sagen, aber höchstens 4-mal im Monat. Wenn du dann also 60 Blogposts im Monat raushaust, muss man also nicht 60-mal den Betrag bezahlen, sondern nur 4-mal. Finde ich eigentlich eine gute Idee und deswegen findet Daniel dieses Modell auch besser, weil das dann eher pro Erzeugnis ist, so wie ich das verstanden hatte.
Also, klingt sinnvoll.
Ja, genau.
Was ich mich frage, wird es automatisch dann gespendet? Weil manchmal gibt es ja, da musste ich spontan denken, auf Blogs diese, ich teste irgendeine URL zur Verifikation für, keine Ahnung, Google Analytics und das musst du ja auch kurz posten. Wird sowas dann quasi als Post gezählt?
Also wie ich es verstanden habe, muss man da aktiv auch in Patreon als Creator nochmal seinen Inhalt verlinken, den man erzeugt hat und auch sagen, das ist das, was ich erzeugt habe. Weil wenn man das nicht macht, und so ist das wohl, habe ich heute zumindest so verstanden aus dem Tweet von Holgi, von Holger Klein, der ja auch ganz viele verschiedene Podcasts macht, der hat jetzt auch mit Patreon angefangen. Ich glaube, der kriegt irgendwie $300-400 oder so, hat sich das jetzt gerade eingespielt. Der hatte wohl im Februar auch viele Podcasts veröffentlicht. Habe ich auch gesehen, an einem Samstag irgendwie 4 Stück oder so, total wahnsinnig.
Bitte was?
Und da hat er wohl aber nicht bei Patreon die ganzen Sachen verbreitet oder das da auch verlinkt. Und so ist ihm quasi der ganze Monat flöten gegangen. Natürlich ärgerlich, aber ja, aber so lernt man dann halt bei so Plattformen, ne? Aber ich finde die Idee von Patreon eigentlich ganz, ganz cool, muss ich sagen.
Ich auch. Und um dann qualifizierter darüber sprechen zu können, sollten wir mal so einen Account anlegen. Sorry, ja. Freunde, aber es heißt nicht, dass wir 60 Podcasts im Monat machen. Das ist zu anstrengend.
Wir sprechen dann nochmal mit unseren Businesspartnern drüber, Spritti und Connor, und wie wir das ausgestalten und ob wir vielleicht auch solche Perks, wie wir das ja letzte Folge schon besprochen hatten, solche Belohnungen für diejenigen, die da bereit sind, einen Groschen hinzuwerfen, geben und was wir dann machen könnten und ob wir das machen und so. Und ja, dann können wir ja mal gucken und euch da Bescheid geben.
Wir tanzen euren Namen live während der Sendung.
Übrigens fällt mir gerade dazu ein, sind die Kastronauten gerade gestartet. Das ist ja so ein Podcast-Netzwerk. Die haben uns auch per Postkarte angeschrieben. Wir haben uns da jetzt aber nicht gemeldet. Muss ich aber sagen, dass während viele das nicht so schön finden, dass im Podcast Werbung gemacht wird oder so, finde ich so das Ganze drumherum und die Persönlichkeiten, die daran beteiligt sind, also jetzt die Maria und der, Name vergessen, Timo, glaube ich, oder so, sind doch sehr sympathisch und die haben jetzt gerade auch einen Podcast veröffentlicht, wo sie alle Podcasts vorstellen, die jetzt da bei diesem Netzwerk mitmachen. Und das ist ein ganz guter Podcast geworden, um mal reinzuhören, was es noch so für andere Podcasts im deutschsprachigen Raum gibt. Kann man sich vielleicht mal reinziehen.
Gute Idee.
Ja, sonst vielleicht noch einen ganz kurzen Hinweis. Vor 2 Folgen hatten wir kurz über Ransomware gesprochen, also über diese Viren, die per E-Mail verschickt werden und die dann häufig sich in Word- oder Excel-Dateien befinden, neuerdings auch in ZIP-Dateien und dann eine JavaScript-Datei nach .js oder so. Die sind jetzt wohl gerade... Also das war schon relativ extrem, als wir drüber gesprochen haben, aber jetzt ist das nochmal viel weiter explodiert und ich habe heute auch Gmail finde ich zumindest, dass die relativ gut darin sind, Spam auszufiltern. Also ich habe ganz äußerst selten echte Spam-Nachrichten bei mir Posteingang. Und heute sind da gleich irgendwie so 4 verschiedene Nachrichten durchgekommen mit Ransomware, also mit diesem Virus. Und vielleicht solltet ihr vielleicht mal, keine Ahnung, selbst vorsichtig sein oder auch eure Eltern mal darüber informieren, dass man eine Rechnung von irgendeinem Wurstwarenhersteller aus Bayern oder so, vielleicht, wenn man da nichts bestellt hat, nicht unbedingt öffnen muss. Ja.
Aufgepasst bei Wurstwarenrechnungen.
Genau. Ja, die sind, also ich finde das schon ziemlich übel, was die da machen, ne? Diese Erpresser-Software. Aber naja, so ist das halt.
Tja. Eine Sache, wo man nicht sagt, so ist das halt, sondern sagt, Spritti, du weiser Filmoberaffe, du hast so recht gehabt. Du hast so recht gehabt. Ist der Deadpool-Film. Hast du den schon gesehen, Markus?
Nein, noch nicht.
Ach, solltest du tun. Spritti hat so recht gehabt. Mit Spritti beziehe ich mich darauf, im letzten Jahr hat er darüber gesprochen, was so seine Film-Highlights werden, worauf er sich freut, und so ziemlich das Erste, was er angesprochen hat, war Deadpool. Deadpool, Comicfigur, oh Gott, jetzt will ich mich nicht verrennen, Marvel? Wahrscheinlich. Ich glaube, es war Marvel-Vorschau mit dabei. Ist für Nicht-Comic-Fans wie mich nichts Geläufiges gewesen. Aber das ist egal. Der Film führt dich nämlich rein in die Geschichte von Deadpool. Wie Deadpool Deadpool geworden ist. Der ist ja bei uns am Valentinstag released, wie heißt das? Erst aufgeführt worden. Und in dem Film wird direkt doch gesagt, das ist ein Liebesfilm. Da dachte ich, das ist ein Liebesfilm? Ist das nicht eine Superheldengeschichte? Nein, das ist ein Liebesfilm. Und sie macht unglaublich Spaß, denn Deadpool ist kein typischer Held. Deadpool ist eher so der Anti-Held. Er hat keine Lust, mit den Streberjungs quasi der anderen Helden rumzuhängen. Er durchbricht, wie Spritti auch schon gesagt hat, dauernd die vierte Wand, spricht mit den Zuschauern, macht sich lustig über die anderen Helden, macht sich lustig über sich selbst, und es ist so unglaublich gut. Also ich habe wirklich, ich kann mich kaum erinnern, in einem Film so viel gelacht zu haben. Großartig. Es geht so ein bisschen darum, der ursprünglich ja so militärtätige Wade Wilson wird krank, kippt plötzlich um, Krebsdiagnose. Und zwar sehr fortgeschritten, sodass es eigentlich eher eine palliative Therapie, also nicht auf Heilung ausgelegte Therapie ist. Er überlegt schon, was soll ich machen? Verlässt er seine Freundin? Aha, wird angesprochen von einem mysteriösen, in Anzug gekleideten Mann, der ihm anbietet, eine alternative Heilung in petto zu haben. Und so entschließt sich Wade Wilson, seine Freundin zu verlassen und das anzunehmen. Und da fängt die ganze Geschichte mit Deadpool an. Denn was der Mann im Anzug mit ihm anstellt, macht ihn letztendlich zu Deadpool. Und das distanziert ihn sehr von seinem Leben, was er vorher hatte. Das hat Spritty schon damals verraten. Er ist entstellt. Dafür hat er aber neue Fähigkeiten. Und mit diesem verdrehten Humor sucht er halt dann denjenigen, der dafür gesorgt hat, dass er so entstellt ist. Unglaublich spannend. Der Film hat dadurch auch noch einen besonderen Twist, dass er zeitlich hin und her springt zwischen Verfolgungsszenen und warum läuft diese Verfolgung jetzt eigentlich? Also die Hintergrundgeschichte von Deadpool wird Schritt für Schritt erzählt und es macht einfach nur Spaß. Cool. Also er hat so sehr ungewöhnliche Methoden, Leute zu erledigen. Also eine Sache, die sehr hängen geblieben ist, war für mich, als er mit Handschellen von einem anderen Superhelden hinter sich hergeschleppt wurde, hat er einfach seine Hand abgehackt, weil wächst ja nach. Und solche Sachen sind einfach großartig, das passiert sonst nicht. Was ich auch toll fand, normalerweise sind die Superheldenfreundinnen ja eher so das Mädchen von nebenan, siehe Mary Jane oder die brave Reporterin. Ja, oder selbst ein Held. Und seine Freundin ist halt Stripperin. Das passt einfach so perfekt. Es ist toll umgesetzt. Es macht Spaß zu sehen. Es wird nicht langweilig. Ja, ich würde schon sagen, es ist rasant. Der ganze Film hat, Moment, jetzt müssen wir mal hier gucken. Wie viele Minuten hätte? Das kam mir nicht lang vor, aber das heißt ja alles nicht, dass er mir...
Eine Stunde 48.
Da, eine Stunde 48. No, es ist doch eine angemessene Filmzeit, da kann man nicht meckern.
Nee, stimmt.
Ja, war cool. Super. Falls du die Chance hast, gehst dir angucken. Ein ungewöhnlicher Liebesfilm, unglaublich viele Lacher. Von mir 8,5 von 10 Bananen, weil ist super unterhaltsam und alles, aber letztendlich ist es kein Film, wo du da denkst, da sitzt du und denkst, wow, wow, das ist der Sinn des Lebens. So ist es nur halt nicht. Aber es ist geniale Unterhaltung. Und perfekt für ein erstes Date. Ja, wenn jemand diesen Humor mit dir teilt, dann hat er schon mal eine Chance. Genau. So viel dazu
ja, von schön. Mir. Muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal an.
Ach so, und ich habe ihn auf Deutsch gesehen und dachte die ganze Zeit, boah, auf Englisch wäre es bestimmt immer dreimal lustiger.
Kann sein.
Also ich war echt ein bisschen genervt so von deutscher Synchronisierung.
Na, das bin ich auch oft.
Wahrscheinlich auch, weil ich meistens Filme auf Englisch sehe und das dann einfach seltsam finde, wenn die plötzlich Deutsch sprechen.
Das Einzige, wo ich das merkwürdigerweise nicht habe, ist bei Simpsons. Da finde ich eher komisch, wenn ich das in Englisch gucke.
Ja.
Aber vielleicht ist das auch, wenn man das als Kind noch gesehen hat. Aber sonst finde ich auch oft deutsche Synchro befremdlich.
Das denke ich auch. Was man zuerst gesehen hat, an die Stimmen ist man gewöhnt und man erwartet, dass die Figuren so sprechen. Wenn du Sims primär auf Deutsch kanntest,
ja,
erwartest du das halt auch. Und wenn sie Englisch sprechen, dann ist es merkwürdig.
Ja.
Ja.
Ja, noch eine Serie.
Ach, achso, eine Sache ja noch. Sorry. Es ist ein Marvel-Film. Bleib sitzen. Nach dem Abspann.
Okay, genau. Eine Sache noch, da hatte Sprit ja auch schon drüber gesprochen, und zwar in der Folge 111. Jetzt haben wir die Folge 212. Also das ist schon eine ganz schön lange Zeit her. Und ich meine, soweit ich weiß, also ich möchte über Orphan Black sprechen, war damals nur Staffel 1 raus. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und mittlerweile ist Staffel 3 abgedreht und wurde auch schon verlängert für Staffel 4, die, glaube ich, irgendwie im April anfängt oder so. Und ich habe jetzt, wie gesagt, geschafft, das mir durchzusehen, und ich wollte das nochmal empfehlen. Spoiler Alert schon mal, ich möchte jetzt nicht die ganzen Staffeln hier spoilern, aber wenn man über Orphan Black spricht, kommt man nicht umweg, schon die Sachen, die in den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Folgen passieren, auf jeden Fall preiszugeben, wenn man das beschreiben will, was man vielleicht so gut daran findet. Und deswegen fange ich jetzt damit an.
Oh je.
Jemand, der jetzt nochmal das nächste Thema anklicken will. Wir haben ja Kapitelmarken. Es ist ja so, dass bei Orphan Black, Spritti hat das auch schon ganz super alles erklärt in Folge 111, deswegen will ich jetzt auf die Handlung nicht nochmal so detailliert eingehen, da könnt ihr jetzt auch nochmal vielleicht reinklicken. Das ist ja, dass so ein Mädel irgendwie zum Bahnhof kommt und läuft da einer anderen Frau über den Weg, die irgendwie genauso aussieht wie sie selbst. Und die zieht sich halt die Schuhe aus und springt vom Zug. Erstmal komisch, und ja, was macht sie daraufhin? Sie nimmt erstmal ihre Identität an, weil sie war vorher in so zwielichtigen Milieus unterwegs, auch so ein bisschen merkwürdigen, etwas brutaleren Freund. Und sie nimmt jetzt diese Identität an, und man weiß halt auf jeden Fall erstmal, oder man hat erstmal so ein Gefühl, warum sah die jetzt genauso aus wie sie, und sie kannte sie vorher gar nicht, ne? Stellt sich dann im Nachhinein raus, dass es noch mehrere Personen gibt, die genauso aussehen wie sie. Und was das jetzt alles auf sich hat, möchte ich jetzt noch mal nicht preisgeben, aber das Herausragende finde ich eigentlich, dass diese verschiedenen Personen, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, also viele, 6 oder so, keine Ahnung, die alle auch ganz unterschiedliche Charaktere haben und auch durch so, wie sie halt gestylt wurden auch, oder ihren Kleidungsstil und so, sehen die halt auch alle ein bisschen unterschiedlich aus. Und alles spielt halt eine Schauspielerin, und ich finde es irgendwie faszinierend, wie sie es so hinkriegt, in diese ganzen Rollen reinzuschlüpfen, ne? Schon ziemlich gut gemacht. Einmal ist sie halt irgendwie eine Polizistin, und einmal ist sie arbeitet im Labor, einmal ist sie eher so ein Rockermädchen oder so ein
Punk-Rebell.
Punk-Rebell, genau. Und ich finde es halt eigentlich sehr gut gemacht, und die Story ist auch mit ein paar kleinen Ausnahmen vielleicht spannend geblieben, finde ich. Also interessant geblieben, sind immer neue Dinge passiert in der zweiten und dritten Staffel, die ich jetzt auch mal nicht erwähnen möchte, aber einfach nur nochmal als Empfehlung. Orphan Black kann man sich auch auf Netflix angucken. Gute Sendung.
Okay, wie viel Bananen?
Von mir 8 von 10 und Spritti hatte damals in Folge 111 auch 8 von 10 gegeben. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch das gleiche geben würde. Müssen wir immer fragen.
Wie weise und vorausschauend der Spritti doch war.
Ja.
Ist. Genau. Nein, Spritti, dem geht's gut. Der ist surfen auf Hawaii. Und eigentlich sagt er uns immer nur, er ist surfen, aber eigentlich sucht er nach Elvis. Ich weiß, es ist ein bisschen albern. Aber in einem gewissen Alter kann man sich das anscheinend leisten, diesen Grad der Verrücktheit. Jetzt ist es halt raus. Sorry, genau. Spritti. Jetzt wissen die Leute, was du da treibst.
Ja.
Achso, Netflix. Ich habe ja gelesen, die verschärfen Kontrolle auf Auslandsreisen.
Mhm, ja, richtig.
Und das soll jetzt noch stärker geworden sein. Ich weiß nicht, ist dir da was aufgefallen? Ich gucke gerade was bei Amazon Prime, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
Also mir ist das aufgefallen, ich habe auch zum ersten Mal, kann ich jetzt gar nicht alles, ist das, ich habe gehört, dass manche Leute zum ersten Mal auch jetzt diese Warnmeldung bekommen haben in Deutschland, dass sie irgendwie Proxy benutzen und dass sie auf die und die Seite gehen sollten, um sich darüber zu informieren, dass man das doch bitte nicht machen sollte oder dass das halt gegen deren Terms of Service verstößt oder sowas. Das Problem ist nur, dass die müssen ja auch irgendwie diese VPN-Anbieter identifizieren, dass es sich da halt um ja, Unternehmen handelt, die quasi eine Dienstleistung anbietet, die auf verschiedene internationale Server die IPs verteilt, sodass man halt zum Beispiel Netflix gucken kann oder auch andere Sachen machen kann. Aber es ist ja zum Beispiel auch möglich, dass man sich einen eigenen Server oder eine eigene virtuelle Maschine mietet bei verschiedenen Unternehmen, ne? Und das ist dann ja nicht per se ein VPN-Service, sondern das kann ja auch ganz anderen Zwecken dienen. Und bei diesen Sachen, wenn man sich also das Ganze mit so einem eigenen Server macht, ist es für Netflix schwerer, das als VPN-Service zu kategorisieren. Ich glaube sogar, dass das nicht passieren wird. Und deswegen bin ich da momentan, wäre man da auf der sicheren Seite, glaube ich, erstmal.
Ja, also hat Netflix angekündigt, dass sie Konsequenzen ergreifen, wenn jemand ein VPN nutzt, sagen wir, den Account sperren?
Nee, das machen die nicht. Also habe ich zumindest nicht, habe ich noch nicht gehört und ich glaube, das wollen die auch nicht machen. Das Einzige, was sie halt machen wollen, ist, dass das jetzt halt so ein Katz-und-Maus-Spiel wird, dass sie nach und nach diese Zugriffe die von VPN-Servern oder Anbietern kommen, dass sie die sperren wollen. Also man sieht ja manchmal auch bei VPN-Anbietern, wo das dann ganz klar irgendwie in den Netzwerkinformationen steht, hier dieser Nutzer kommt jetzt gerade von VPN-Server netflixumgehen.de oder sowas. Ne?
Voll gut. Voll oder? Man,
dann kann man die ja vielleicht schon erstmal kategorisch ausschließen oder so. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen technisches Verständnis hat ist und auch bereit ist, irgendwie 2, 3, 4, 5 Euro auszugeben oder so, dann kann man das auch immer noch machen.
Mhm. Ja. Okay. Ja.
Genau.
Wir haben ja darüber gesprochen, wie vorausschauend Spritti ist. Auch mit dem ESC kennt er sich aus. Hat er schon mal erwähnt, wer uns vertreten wird beim ESC in diesem Jahr?
Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob er schon mal gesagt hat.
Ha. Na gut, dann machen wir das heute. Denn es ist raus. Xavier Naidoo ist es jetzt ja nicht mehr, sondern die 17-jährige Jamie Lee Kriwitz. Vorher nie gehört, musste ich erstmal googeln. Drei Rechtschreibfehler im Namen. ja, ich habe mir das Lied angeguckt. Es ist besser als Xavier Naidoo, ne? Also, es ist schon mal eine Steigerung. Ja, also sie ist so ein bisschen.
Ach, die kenne ich sogar.
So
ich habe gerade reingeklickt.
So ein bisschen Manga, Asien. Ich weiß nicht, damals. 2005 oder so war Emo-Style ganz angesagt. Ein bisschen erinnert mich daran.
Aber die hat doch bei The Voice oder so mitgemacht, oder? Also
keine Ahnung,
hätte mal,
ich gucke sowas nicht.
Ja, als ich irgendwo zu Besuch war, habe ich auch häufiger mal Voice gesehen. Und da war die, glaube ich, auch. Aber okay. Ich glaube, die könnte sogar, ich glaube, die hat sogar eine Chance beim ESC, weil die so besonders weird ist.
Ja, ich glaube auch. Ich finde es ziemlich cool. Also sie ist halt jung, sie ist frisch, sie könnte doll verunsichert sein auf der Bühne. Aber sie hat halt so ihren Style und sie macht ihr Ding. Und das Lied ist, weiß ich nicht, nicht schlimm. Nicht so, dass man sagt, man muss sich für schämen. wie zum Beispiel für das Lied, was Ralf Siegel gerne im Rennen gehabt hat, hätte. Habe ich mir nämlich angeguckt. Laura Pinsky, glaube ich, heißt sie, singt sein Lied und oh je, also es ist sehr klassisch ESC. Junge Frau, langes, weißes Glitzerkleid, Spiel mit den Scheinwerfern, klassischer Titel, Under the Sun We Are One, ne? Gemeinschaft, Frieden, Happiness. Und sie darf sich nicht bewegen in ihrem Trickkleid, denn um sie herum läuft die Lichtshow und sie ist halt der Mittelpunkt einer Blüte von fließenden Wellen.
Oh Gott.
Grundlegend eigentlich genau das, womit Russland im letzten Jahr fast abgestaubt hätte. Das war doch irgendwie A Million Voices. Mausi, langes, helles Kleid, Tauben. Gab es Tauben? Passen die nur dazu? Ich weiß es nicht. Und genau so eine Beleuchtung. Kitsch ja. Hat zum Glück überhaupt nicht funktioniert.
Ich frage mich, so, welche Leute darauf stehen. Ne? Also ich habe so als Vorurteil immer so Rentner, so ab 60 oder so. Aber es gibt ja auch junge Leute, die auf so einen Kitsch stehen, ne?
Also sind die schwerhörig?
Komisch irgendwie. Ich weiß nicht. Nee, auch so auf dieses Bühnenbild und so, dieses extrem kitschige. Und ja, weiß nicht, ist nicht so mein Ding.
Nee. Das ist halt auch überhaupt nicht innovativ.
Ja.
ESC geführt, der Klassiker ist entweder, sie schicken so jemand junges, süß, langes Kleid, singen von großer Liebe, Frieden und Glück. Oder sie schicken so typisch Sexbomb, also knappes Kleid, Trickkleid, Windmaschine, wehende Haare und zack, mit einem Ruck ist das Kleidchen plötzlich einen halben Meter kürzer.
Ja.
Und dann wird mit dem Hintern gewackelt bis zum Ende des Liedes. Mit ganz viel Eieiei und Ulala.
Ja.
Nee.
Komisch.
Ich bin gespannt. Also, hat was, wird man sich hoffentlich dran erinnern, wenn es darum geht, Punkte zu vergeben.
Weißt du, wann das ungefähr nochmal immer ist, ESC?
Nö, ehrlich gesagt, ja. Nee. Ich hätte ja vorgeschlagen, wir machen eine Brüllaffen-Couch-Live-Sendung beim ESC, gucken das und
oh ja.
Es ist im Mai und zwar Finale 14. Mai.
Ja.
Und das ist ja immer ein Wochenende. Wir könnten ja ein Brüllaffen-Couch-Live-Dings machen. Samstag
cool.
Ist es. Können wir nochmal drüber nachdenken? Vielleicht ist der weise Spritti bis dahin zurück und sagt uns voraus, wer gewinnt. Ach, Spritti, merkst du, wir vermissen dich. Nicht nur Elkfisch heult, dass du nicht da bist und rage gleich los.
Nein, wir sagen das ja in Wirklichkeit nur, weil wir Angst haben, dass die uns verkloppen sonst.
Auch. Aber wenn Spritti erstmal Elvis gefunden hat und mit dem wiederkommt in der Sendung, uiuiui, dann ja, kriegen wir aber Patreon-Spenden.
Oh Gott.
Müssen wir uns überlegen, wie wir das versteuern.
Ja.
Da wäre ein bisschen Hilfe ganz gut in diesem Moment.
Genau. Hilfe bekommen nämlich auch Opfer von Unfällen oder die einfach mal umkippen und nicht mehr atmen oder so. Und in der Regel muss man da ja Erste Hilfe machen. Leute, die einen Führerschein haben, haben auch normalerweise einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht oder so. Aber es gibt vielleicht heutzutage, wo man nicht mehr so auf den PKW angewiesen ist und so weiter, auch viele Jugendliche oder auch Erwachsene, die noch keinen Führerschein haben. Und die können sich jetzt mit einem YouTube-Video behelfen. First Aid Ladies. Erste Hilfe kann auch sexy sein. Also, keine Ahnung. Als ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe, was heißt zum ersten Mal? Als ich es mir angeguckt habe, nur einmal angeguckt.
Aha, ich dachte 20 Mal wegen der Ladies.
Ja, nein. Also das ist halt leicht bekleidete Mädels und im späteren Verlauf des Videos auch gerechterweise ein paar leicht bekleidete Herren, die dann einen Song singen, teilweise auch andere Videos von Tay-Tay zum Beispiel auch nachahmen und da so Erste-Hilfe-Maßnahmen zeigen, wie man zum Beispiel mit so einem Defibrillator umgeht oder wie häufig man irgendwie drücken muss, atmen muss, in welcher Frequenz und so. Alles finde ich also schon okay, halbwegs gemacht, aber schon deutlich amateurhaft. Und ich finde es halt irgendwie ist das sexistische Kackscheiße. Keine Ahnung, das Video. Also die sind alle so leicht bekleidete Mädels und Erste Hilfe kann auch sexy sein und so. Ist vielleicht ein kreativer Weg, irgendwie an die Leute ranzukommen, die vielleicht sich sonst dafür nicht interessieren würden oder die vielleicht sonst keinen Kontakt zu Erste-Hilfe-Videos oder so oder zu dieser Info gehabt hätten. Aber irgendwie auch ein zweischneidiges Schwert.
Das ist halt, damit die Männer weitergucken. Und ja, dass ihnen dann, ohne dass sie es mitbekommen, nach dem 5. Mal unterbewusst wissen, oh, 30 Mal drücken, 2 Mal atmen. Verdammt, woher weiß ich das denn jetzt?
Ja, genau.
Und dann können sie, immer wenn sie Brüste sehen, an nichts anderes mehr denken als 30 Mal drücken, 2 Mal atmen. Nein. Ja. Ist das denn irgendwie zentral organisiert oder waren das irgendwelche YouTuberinnen?
Also ist anscheinend vom Arbeiter-Samariter-Bund, also vom ASB, in Auftrag gegeben worden. Mhm. Und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr in meiner Twitter-Bubble gefangen, wo ich schnell schon mal irgendwas nicht so cool finde, was solche Sachen angeht. Aber die Bewertungen sind jetzt gar nicht mal so schlecht. Also im Moment steht zu 1172 positive Bewertungen gegen 158 negative Bewertungen. Ihr könnt euch das Video auch mal anschauen, was ihr davon haltet, ob ihr es gut findet oder schlecht, ob ihr es euren Kindern zeigen wollt. Ja.
Also, ich finde es jetzt auch lächerlich, dass sie da die Frauen hinstellen. Ich meine, so lernen das die Männer. Und was ist mit den Frauen? Gibt es das auch einmal in der Hot-Men-Version?
Ja, zum Schluss werden ja auch diese dunkelhäutigen Männer da wiederbelebt. Die haben auch dicke Sixpacks und so, ne? Ach so. Also bis ab und zu kommt auch mal ein Mann rein. Und ganz zum Schluss kommt ein, weiß ich nicht. Naja, ich werde jetzt nicht weiter drüber sprechen, sonst kriege ich einen Shitstorm nachher noch hier. Ein so ein etwas Mann, der so merkwürdig tanzt, ist da auch noch drin.
Ich frage mich halt auch immer, wenn sie da so sexy Ladies auffahren, dann wollen sie ja immer die männliche Zielgruppe erreichen.
Mhm.
Aber die Hälfte der Bevölkerung ist nicht männlich.
Ja, wen interessiert das?
Was ist denn jetzt, wenn die da sind, während du plötzlich einfach an der Bushaltestelle umkippst?
Ja,
können die dich nicht reanimieren? Ist schon ein bisschen doof. Oder denkt man, die passen wenigstens auf, wenn sie den DRK-Kurs beim Führerschein machen?
Ja, das Ding ist ja eigentlich, dass der Großteil dieser anderen Hälfte vernünftiger ist als die Männer. Und die das meistens vielleicht auch schon wissen oder da schon besser drauf sind, ja.
Also entweder ihr macht eine genderneutrale Variante oder ihr macht jetzt auch noch ein Hot-Gentleman-Reanimationsvideo, finde ich ja.
Ja, genau.
Überhaupt, diese ganzen Spam-Werbung bei Twitter, wenn da irgendwas reinkommt oder sonst wo, das ist immer nur, weiß ich nicht, lüsterne Frauen aus deiner Nachbarschaft warten auf dich. Und dann kommt so, Tipp, 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 Jenny, 26, Bildfrau mit großen Brüsten, irgendwas. Und dann denke ich immer, warum sprechen die nur Männer an? Also ich meine, ich würde mich niemals darauf melden, aber ist irgendwie ein bisschen hier diskriminierend.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich irgendwie sofort echt, kommt da, finde ich, das, also letztens zum Beispiel, vielleicht um ein Beispiel zu nennen, nicht, dass er jetzt so merkwürdig rüberkommt. Ich habe auf Twitch Let's Play Videos gesehen, so ein paar von Leuten, denen ich folge, habe ich mal kurz reingeguckt und so, und da war da halt auch empfohlener Channel, und da war da eine englisch sprechende Deutsche, glaube ich, deutsch-arabische oder so, die halt Spiele gespielt hat, aber halt ihre übergroßen Busen in die Kamera gehalten hat, also wirklich extrem offensichtlich, ne, wo man dann halt direkt denkt, so, was macht sie da jetzt, ne, so, will sie jetzt den Leuten da ihre Spiele zeigen oder will sie denen was anderes zeigen? Und dann stellte sich auch heraus, dass sie halt, wie viele andere Twitch-Leute, auch diesen Spenden-Button eingebaut hatten und da irgendwie der Chat hoch und runter lief, richtig viele zugeschaut haben, irgendwie 5000 Leute oder so, und sie da auch irgendwie am Tag, also da ab und zu mal eine 100-Euro-Spende reinkam und ihre größte Spende war irgendwie 17.000 Euro oder sowas. Ne? Und da frage ich mich auch so, ist das jetzt vielleicht schon irgendwie so eine Art Softporn? So, keine Ahnung. Oder geht es jetzt ums Spielen? Keine Ahnung. Also ich finde es dann manchmal schon so ein bisschen unsympathisch, wenn gleich als erstes, wenn man so ein Format einschaltet, quasi irgendwie so mega aufreizende Sachen gezeigt werden. Weiß nicht.
Tja, traurig, wenn das auch noch funktioniert, ne? Und man 17.000 Euro. Vielleicht war ihre Spielsache ja super.
Kann auch sein, ja, genau.
Kenne ich mich ja nicht aus mit Spielen. Ich kenne mich aus mit Schenken. Mhm. Geschenke machen mache ich gern, kann ich gut. Und seit kurzem habe ich meine Kompetenz auch auf Schenkflohmärkte erweitert. Am Wochenende war ich zum zweiten Mal auf einem Schenkflohmarkt und bin ziemlich begeistert von dem Konzept. Sagt es dir irgendwas? Schenkflohmarkt?
Ja, ich glaube, ich war auch in der Sendung, wo du schon mal drüber gesprochen hast, aber vorher kannte ich das auch noch nicht.
Genau. Wollte ich nochmal drüber reden, weil ich nochmal da war, aber das war halt nochmal ein Anlass, drüber nachzudenken. Für alle, die es noch nicht kennen oder die letzte Sendung etwa nicht gehört haben, Schenkflohmarkt bedeutet Flohmarkt, jeder hat Stände mit Sachen, die er selbst aussortiert hat, warum auch immer, verkaufen möchte. Und anders als beim normalen Flohmarkt geht es halt nicht darum, die Dinge zu verkaufen, sondern zu verschenken. Ja, irgendwie schon krass. Und das war so 16 Uhr war offizieller Beginn, ab 15 Uhr Aufbau. Wir waren 15.30 Uhr da. Und sobald man seinen Tisch angefangen hat zu füllen, standen die Leute um einen herum wie Heuschrecken, haben sich alles geschnappt, was ging. Ich dachte, oh, das kriege ich ja gar nicht alles hier aufgebaut. Ja, klar, hat sehr wohl geklappt, denn die Hälfte war schon weg, ehe ich überhaupt alles ausgepackt hatte. Ja, das war schon verrückt. Bei einem normalen Flohmarkt wäre es mir sicher nicht so ergangen. Es war auch wirklich sehr unterschiedlich, wie die Leute damit umgegangen sind. Manche waren einfach gesehen, geschnappt und weg. Andere sind drumherum geschlichen, so wie ich immer bei geschenkten Kugelschreibern, wo ich denke, ich muss jetzt noch ein Anstandswort mit den Leuten am Stand reden, ehe ich mir den Kugelschreiber krallen und verschwinden kann. Manche haben sich wirklich richtig gefreut. Also ein Kind hat eine Haarspange entdeckt, fand sie total toll und ist erstmal fast ausgerastet. Oder eine Dame, die einen Krimi gefunden hat, den sie so geliebt hat und jetzt verschenken möchte und so. Da freue ich mich richtig, wenn ich das da weitergeben kann. Bei manchen Sachen habe ich überhaupt nicht mitbekommen, wie die einen neuen Besitzer gefunden haben, weil die einfach so verschwunden waren. Der Kalender ist ja überhaupt schon weggegangen. Wo ist der Kalender? Den habe ich überhaupt ausgepackt? Ja, hat sich vorhin, glaube ich, jemand genommen. Aha.
Ja.
Also ja, ich finde, also find, das coole ist, Erfahrung.
Ja, ich finde die Idee auch super. Was ich, die Angst, die ich nur hätte, wäre, dass halt sich irgendwie irgendwann mal solche Arschlöcher professionalisieren und dann so innerhalb der ersten 5 Minuten von allen immer so das Wertvollste abgrasen und dann verschwinden sozusagen. Ne?
Ja, also das Klientel war auch anders als beim Flohmarkt am Mauerpark. Für alle, die nicht aus Berlin kommen, und das werden viele sein, Flohmarkt am Mauerpark ist halt Hipster-Scheiß, ist so. Es gibt vegane Burger, Secondhand-Kleider. Kaufen Sie ein Buch, kriegen Sie ein Lesezeichen mit spirituellem Spruch dazu. Und da sind halt junge Leute, Studenten, vegan mit Geld. Und Schenkflohmarkt, das waren deutlich abgerissenere Gestalten. Also auch mehr, wo ich sage, sie könnten das Flüchtlinge sein, nicht des Deutschen mächtig. Und da freut man sich besonders, wenn man den eben einen alten Rucksack oder so weiter vergeben kann. Ja. Es war wirklich schön zu sehen, dass meine Sachen, die ich vielleicht sonst weggeschmissen hätte, einen neuen Besitzer finden, der sich eventuell sogar darüber freut, weil er es wirklich braucht. Das ist eine coole Idee. Ich dachte ja, nach dem ganzen Aussortieren gehe ich mit leeren Händen nach Hause, war aber gar nicht so. Ich habe 3 Sachen gefunden. Eine tolle neue Wetterjacke für meine Mutti. Ein Probepäckchen Körpercreme für Mutti und neues Geschirr. Und das war auch ein tolles Erlebnis, weil ich nicht nur etwas für mich gewonnen habe, indem ich die Sachen, die ich nicht mehr brauche, aus meinem Leben entfernt habe, aber die stehen jetzt halt nicht mehr rum. Ja. Und selbst Dinge gefunden habe, die nützlich sind. Das heißt, ich habe nicht mal materiell gerechnet für Leute, die darauf Wert legen, Verlust gemacht, sondern auch Gegenstände gefunden, die ich anders hätte kaufen müssen.
Cool.
Das war ein cooles Erlebnis, ja. Auf jeden Mal schauen. Fall
eine gute Idee.
Werde es wieder machen. In Berlin ist das in Pankow. Einfach Schenkflohmarkt Pankow. Ich habe meinen Blogpost dazu verlinkt. Da gibt es auch den Link zum Schenkflohmarkt jeden letzten Sonntag im Monat. Der lebt davon, dass Leute Sachen mitbringen, die sie nicht mehr wollen. Und eine kleine Besonderheit, es wird auch immer Kuchen mitgebracht und den kann man sich dann auch einfach nehmen. Das macht es echt angenehm. Ist aber angenehmer, wenn die Leute nicht wie Heuschrecken über dich herfallen, sondern langschlendern mit dir quatschen und schenken und sich darüber freuen zu schenken.
Ich muss ja sagen, dass ich so normale Flohmärkte eigentlich auch ganz schön finde, aber ich bin einfach nicht so der Typ fürs Handeln. Also ich mag das nicht. Wenn es jetzt um Geld geht oder so, dann keine Ahnung. Ja, was kostet das? Ja, 20 Euro. Boah, total utopischer Preis. So, ja, nee, 5 eher so. Ja, okay. Weißt du, weißt du schon direkt, oh, du hättest auch drei sagen können oder so. Ne? Aber keine ja. Ahnung. Also ich mag dieses nicht mit diesen Hin und Her und ich will da noch mehr und dann wirkt man vielleicht auch so, als würde man dem das Geld nicht gönnen oder so, ne? Als wäre man irgendwie so knauserig oder so. Also ich bin kein Verhandlungstalent.
Ja, ich mag das auch nicht, aber ich bin auch irgendwo geizig und er kämpft immer dieses, ich gebe dir doch nicht 5 Euro für den Scheißfisch. Aber wenn ich den jetzt noch weiter runterhandle, denkt er, ich bin wirklich knauserig, vielleicht braucht er das Geld ja. Und dann kaufe ich meistens nichts, weil ich keinen Bock drauf habe. Das ist ja das Gute am Schenkflohmarkt. Der Preis ist einheitlich, ist wie ein Euro-Shop, nur für 0 Euro.
Ja, genau.
Wie ein Euro-Shop, nur gratis.
Ja. Ja. Ansonsten ist ja in Hollywood oder ich weiß gar nicht wo genau, bei den Oscars zumindest auch was passiert, was lang ersehnt ist für manche, für einen besonders. Ist da ja was passiert, oder?
Ja, Leo hat ein Oscar geschenkt bekommen und zwar gratis. Yeah. Aber nicht gebraucht, sondern neu.
Aber er musste dafür mit einem Bär sich umherschlagen.
Ja, und in einem toten Pferd schlafen.
Ehrlich immer.
Ja.
Ich weiß noch gar nicht, ob der in Deutschland angelaufen ist. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ein Film. Würde mich aber mal interessieren.
Ich habe ihn doch gesehen und ich habe auch drüber gesprochen und ich fand, das war ein sehr männlicher Film. Ja. Sehr viel sinnlose Gewalt und Rache und wow, ich bin so männlich, ich überlebe in der Wildnis mit Bart. Ach so. Also, naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch nicht ganz so weit entfernt.
Okay, es steht ja gerade ein bisschen auf den Schlauch. Okay.
Ich weiß, wenn man älter wird und so.
Ja. Ja. Ansonsten fand ich noch ganz gut, Chris Rock hat ja die Oscars moderiert und der hat anfänglich noch, er hatte sich irgendwie wohl noch überlegt, ob er überhaupt kommen soll, weil vorher wurde ja schon gesagt, das sind die White Oscars rassistisch und bla bla, weil so wenig schwarzes oder dunkelhäutiges Talent irgendwie der Oscars abräumt und so. Und ich finde, da hat er eine richtig gute Rede am Anfang gehalten. Ist Hollywood wirklich rassistisch? Meint er wohl nicht so KKK rassistisch, aber es gibt schon so Bereiche, wo man das bemerkt und dass man generell auch mal, dass eigentlich die Leute nur eine gleiche Chance haben wollen, ne? Und also er hat das ziemlich gut rübergebracht. Er hat nachher auch nach dieser ganzen Oscar-Veranstaltung noch selbst Rassismusvorwürfe bekommen, weil er an einer Stelle, die ich allerdings nicht gesehen habe, irgendwie 3 asiatische Kinder auf die Bühne geführt hat und gesagt hat, dass das hier die Leute von PricewaterhouseCoopers Unternehmensberatung oder so sind. Und dass das auch wohl rassistisch angekommen ist, dass er das allerdings im weiteren Verlauf der Sendung quasi durch andere Geschichten wieder relativiert hat, aber ist trotzdem bei einigen irgendwie schlecht aufgeschlagen. Aber ich fand zumindest sein Opening-Statement da war schon äußerst gut gemacht.
Meine andere Frage, was ist KKK-Rassismus?
Also Kuckucksklan halt, diese weißen Mützen da, die in den USA rumlaufen. Gerade auch hier Trump wieder so, da hatte irgendwie so ein Kuckucksklan-Mitglied, soweit ich weiß, oder irgendwie einer, der da ein bisschen mehr zu sagen hat, gesagt, ja, wir stehen hinter Trump und so. Und dann sollte sich halt Trump dazu äußern und er meinte dann halt, ja, ne, ich kenne ihn gar nicht, ich weiß da jetzt gar nicht, was los ist und so weiter. Und obwohl er früher schon mal in Interviews irgendwie ihn spezifisch auch mit Namen schon mal benannt hatte und sowas. Aber wenn es irgendwie, dann gab es nachher irgendwie so einen Tweet, ja, bei Muslimen und anderen, keine Ahnung, sagt er irgendwie ja, generell nein oder so. Aber beim Führer irgendwie vom Kuckucksklan sagt er, ja, man weiß ja nicht, wer das so ist. Oh Gott. Ja, Trump ist auf jeden Fall ein lustiger Kerl, ein gefährlicher, lustiger Kerl.
Ja, der muss trotzdem nicht Präsident werden, auch wenn er lustig.
Ja, lustig in Anführungsstrichen.
Seine Frisur ist vielleicht lustig.
John Oliver hat da jetzt einen fantastischen Beitrag zu gemacht, der dauert irgendwie 20 Minuten, den kann man sich auf YouTube ansehen und da hat er wohl irgendwie in Erfahrung gebracht, ich weiß gar nicht, ob es jetzt den Tatsachen entspricht oder nicht, dass früher irgendwann mal die Trump-Familie Trump geheißen hat und dass man ihn doch jetzt gefälligst so nennen soll. Und er hat dann auch noch so ein bisschen gezeigt, dass dieses Stereotyp, was er halt in den Staaten genießt, so von Reichtum und von genialen Unternehmertum und so, gar nicht unbedingt auf ihn zutrifft, ne? Weil viele Wähler, was ich irgendwie auch gar nicht verstehen kann unbedingt, weil ein Unternehmen zu leiten und ein Land zu regieren ist, kann vielleicht in einigen Bereichen gleiche Kompetenzen erfordern, aber ist doch irgendwie ein anderes Ding. Aber da hatten wohl einige gesagt, dass Donald Trump ist so reich und er hat ein großes Unternehmen, deswegen kann er auch Amerika führen. Ja, weiß ich nicht. Er schließt sich mir nicht so ganz, weil gerade auch dieses Reichtum und so, ich weiß nicht.
Irgendwie hat man ja mal gesagt, der ist so reich, es würde sich nicht lohnen, den zu bestechen, weil er es nicht annehmen würde. Das ist so das Einzige, was für ihn spricht. Aber vielleicht, weißt du, das wäre ja jetzt eine logische Sache. Vielleicht ist er ja auch so arschig, dass er sagt, ja und, mir doch egal, habe ich ja 3 Millionen mehr, ne, ist doch schön.
Ja, ja und dann er wirbt ja auch immer damit, dass er seine Kampagne selbst finanziert, anstatt von Spendengeldern angewiesen zu sein. Und dann hat John Oliver halt auch in diesem Video gezeigt, dass er sehr wohl auf seiner Homepage auch 2 große Spendenbuttons hat, ne? Und dass da auch wohl mehrere Millionen rüber reinkommen. Und dass er zwar einen kleinen Millionenbetrag, ich weiß nicht mehr genau wie viel, ich sage jetzt einfach mal irgendwas zwischen 3 und 4 oder so, tatsächlich seiner eigenen Kampagne gespendet hat, was für ihn ja wohl nicht sehr viel ist oder so. Den größten Teil, was irgendwie, ich weiß auch nicht den genauen Betrag, aber war irgendwie 3-stellig, 100 Millionen oder so, hat er seiner Kampagne geliehen. Ne? Das heißt, nachher kriegt er auch teilweise refinanziert vom Staat und so dieses Dingsgedöns, ne? Oder man kriegt da Kohle wieder, wenn man halt auch gewinnt, dass nachher quasi er die Kohle da auch noch wieder bekommt dann.
Schon traurig, wie sinnlos viel Geld dafür verprasselt wird, überhaupt erstmal gewählt zu werden.
Ja, gerade in Amerika, ne? Alle sollen dafür spenden und keine Ahnung. Schon merkwürdig.
Das ist halt irgendwie auch totes Geld. Das ist ja keine Anlage für die Zukunft.
Ja. Ich finde das auch so kurios, ne? Wenn man jetzt irgendwie hier so Wahlstand oder so, hier spenden sie für die CDU und dann gehen da irgendwelche Leute hin und drücken den 1000 Euro in die Hand. Ja, ihr schafft das.
Ja. Und als Dankeschön kriegen sie ein Käppi, wo CDU aufgestickt ist. Ja. Geschenkt, aber ist doch schön.
Ja.
Ah ja. Gibt's halt nichts zu lachen.
Nee.
Es wird auch nicht mehr lustig.
Oh, da ist was Trauriges passiert.
Genau.
Und zwar ist Peter Lustig gestorben, leider. Und
jetzt hast du deinen Einsatz verpasst. Da stand ich
natürlich jetzt voll auf den Schlauch, weil wir vorher kurz was besprochen hatten. Und das wollen wir doch jetzt nicht auslassen und wir fangen damit an.
Ach ja, kam euch das etwa bekannt vor? Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Das war die Titelmusik von Löwenzahn, der Sendung, die hauptsächlich von Peter Lustig moderiert wurde. Und ich habe nochmal nachgeguckt, von wann bis wann die ausgestrahlt wurde und war überrascht, wie lang dieser Zeitraum ist. Der Löwenzahn lief nämlich von 1981 bis 2005 und das ist schon beeindruckend. So lange hält sich selten eine Sendung.
Auf jeden Fall. Hast du es früher gesehen noch?
Ja. Moment, Löwenzahn lief nur bis 2005 mit Peter Lustig. Jetzt gibt's Fritz, Franz, Ferdi, Fuchs, irgendwen anders, der es macht. Und ja, ich habe das total gemocht. Mit dem dicken Nachbarn Paschulke und Peter Lustig war ja so der pfiffige, umweltbewusste Nachbar, der immer eine clevere Lösung bereit hatte. Ich mochte diese kleinen Einspieler, wo er irgendetwas erklärt. Ich hatte sogar ein Computerspiel für Löwenzahn. Ich weiß nicht mehr genau. Da ging es um, wie grabe ich meinen Garten um, und ja, gab es auch Erklärfilmchen. Ich habe das sehr gemocht. Und ich fand Peter Lustig auch sehr angenehm in dem Sinne, dass er so lebensnah wirkte. Weißt du, im Fernsehen waren ja die meisten hübsch gemacht und er trug halt immer seine Latzhose und sah aus wirklich wie der nette Nachbar, der dir halt die Welt erklärt. Mochte ich total. Ich nicht gedacht habe und was ich jetzt rausgefunden habe, er hieß wirklich Peter Lustig.
Das wusste ich wohl, ja.
Ja.
Und ich bin zeitweise als Jugendlicher dem Gerücht aufgesessen, dass er kinderfeindlich ist. Muss ich zugeben. Was wohl gar nicht der Fall ist, ne?
Genau. Ich habe jetzt nochmal gelesen, der Kai Biermann, der das Interview mit Peter Lustig gemacht hatte, das dann letztendlich dazu geführt hat, dass dieses Gerücht, er möge keine Kinder, aufkam, hat jetzt nochmal nach seinem Tod einen Artikel dazu geschrieben, wie sehr er sich eigentlich über dieses Missverständnis ärgert, weil er ganz viel gehört hat in seiner Umgebung, dass die Leute auf die Nachricht, Peter Lustig wäre tot, reagiert haben mit, ach, das ist doch der, der keine Kinder mochte.
Mhm.
Und in diesem Artikel auf Zeit Online erzählt er grundlegend, dass er 2002 Peter Lustig in Berlin getroffen hat, ein Interview mit ihm gemacht hat und so begeistert und überwältigt von dieser Person war, dass er nicht wusste, was er schreiben soll, weil er persönlich so beeindruckt war, dass er nicht objektiv schreiben konnte. Und deshalb hat er das Interview ja als unkommentiertes Gespräch, als Gesprächsprotokoll quasi veröffentlicht. Und darin hat halt auch Peter Lustig erzählt, dass er denkt, Kinder haben im Fernsehen nichts verloren, denn Kinder sind spontan und mit ihnen ist Drehen anstrengend. Das klingt jetzt schon mal so, als würde er keine Kinder mögen, aber er begründet es mit, Kinder sind ja impulsiv und vor der Kamera arbeiten bedeutet aber, Dinge immer wieder zu wiederholen, so zu tun, als wäre es spontan. Und das ist für Kinder dann Quälerei. Deshalb will er die nicht vor der Kamera haben. So, ja. Das ist ja das Gegenteil von kinderfeindlich. Und hat auch gesagt, Kinder sind stören und sind klebrig. Na und, das wissen die doch selbst. Und das heißt einfach nur für ihn, Kinder sind halt Kinder und keine kleinen Erwachsenen. Und das ist okay und das akzeptiert er. Und die Kinder wissen selber, dass sie keine kleinen Erwachsenen sind. Und der Autor, also Kai Biermann, war einfach nur beeindruckt, wie gut er mit Kindern umgeht und war selber überrascht, dass es so falsch verstanden wurde. Wie es so ist, das lässt sich ganz schwer wieder ausräumen. Und deshalb für unsere Hörer, Peter Lustig hasste Kinder nicht.
Genau. Und so wie ich es jetzt mitbekommen hatte, zumindest von dem Bildblog-Artikel, den es dazu gab, da ist das, die Bild auch nicht einen unwesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses Gerücht so aufkam.
Tja, die Bild-Zeitung. Bildleser wissen weniger. Oder wie heißt das?
Ja. Tja. Ja, schade. Aber ja, ist halt so das Leben, ne?
Ja. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das gerne geguckt habt als Kind. Und was ich auch nicht wusste, er hatte in den 80er Jahren schon Lungenkrebs und nur noch einen Lungenflügel. Ganz schön beeindruckt, dass er trotzdem so weitergemacht hat. Auf mit den ganzen Fall. Sendungen ist ja bestimmt auch anstrengend. Ja.
Ja. Ansonsten hast du noch eine Meldung mit Affen, die sauber sind. Was ist mit denen los?
Affen sind ganz saubere Tiere, Menschen auch. Ich habe auch bei Zeit Online einen Artikel gefunden, wie viel Beauty-Produkte die Deutschen so benutzen. Das ist jetzt nichts von Relevanz und Brisanz, aber ich fand es spannend. Ja. Im Artikel stand, die Menschen in Deutschland geben etwa 30 Milliarden Euro für Körperpflege aus. Das ist ein Fünftel der Ausgaben für Nahrungsmittel. Ganz schön verrückt, oder? Sind wir so dreckig, dass wir das nötig haben? Oder ist es einfach nur die Werbeindustrie, die sagt, wir brauchen jetzt hier Antifalten, Antizellulite, Anti-Alles. Und dann gibt es eine Auflistung von Kosmetikprodukten, die Männer/Frauen mindestens einmal die Woche benutzen. Und da wollte ich einfach mal mit dir durchsprechen, für wie realistisch hältst du das? So, machen wir mal gleich das für Männer. Okay. Welche dieser Kosmetikprodukte benutzen Männer mindestens einmal pro Woche?
Ja.
Produkt Nummer 1 in der Liste, Aftershave, Rasierwasser. Na, was sagst du, Realitätscheck, stimmt's?
Stimmt für mich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das für die Gesamtpopulation stimmt.
Ja, 57% der Männer, die Hälfte. Naja, Spritti tut's auf jeden Fall, ne?
Ja, schätze ich.
Ja, dann das nächste ist Rasierschaumgel. Benutzen Männer Rasierschaum und Gel?
Halte ich für sehr wahrscheinlich, dass das so viele sind.
Okay.
Weil viele nass rasieren anstatt trocken. Und ich gehöre auch dazu. Und deswegen benutze ich auch Rasierschaum mindestens einmal in der Woche. Deswegen schließe ich jetzt einfach mal von mich auf andere. Ja. Kann mir vorstellen, dass das so auch bei anderen ist.
Dann, was mich überrascht hat, 45% Parfüm. Nee. Männer tragen so viel Parfüm. Oh, nee.
Ich weiß nicht, ob unter Parfüm auch Deo fällt. Aber wenn nicht, dann verstehe ich das nicht, 45%.
Ich finde, Parfüm und Deo ist was anderes, weil Parfüm ist halt ist ein Produkt, das dir einen bestimmten Duft verleiht. Deodorant ja. ist etwas, was dafür sorgt, dass dein Schweißgeruch vornehmlich unter den Achseln ja. dezent und unauffällig bleibt.
Also wenn, sollte es dazu zählen, dann kann ich vielleicht verstehen, 45%, wobei ich vermute, dass das auch schon hochgegriffen ist. Aber wenn es nicht dazu zählt, 45% nur Parfüm, nee, Männer glaube ich nicht.
Oh, es gibt aber schon viele, die an einem vorbeilaufen und sagen, nächsten Morgen nicht die halbe Flasche, ja?
Ja, kann sein.
Und dann sinken die Zahlen aber auch drastisch. Das scheint so das Grundprogramm zu sein bei den Männern. Aftershave, Rasierschaum, Parfüm, mhm. Gesichtsfeuchtigkeitscreme, 15%, naja, 14,9, egal.
Also da trage ich gut bei der Statistik dabei. Nutze
ja?
ich sehr häufig. Nach dem Duschen oder so, Nivea Soft finde ich ganz gut. Ja.
Und dann, jetzt, das hat mich auch total überrascht, 6%, ach nee, Moment, 13,2% Rasiercreme. Da habe ich mich gefragt, was ist denn Rasiercreme versus Rasierschaum? Ist das nicht das Gleiche?
Also es gibt ja so unterschiedliche Konsistenzen. Spritti könnte dir da jetzt wahrscheinlich einen Vortrag von halten. Aber beim Rasierschaum kommt ja so ein schaumiger Zeug raus. Und bei der Rasiercreme kommt halt so so eine Art Gel raus, was dann aber auch schaumig wird, wenn man das so ein bisschen verreibt auf der Haut.
Aber oben steht schon Rasierschaumgel. Da dachte ich, was ist denn das?
Ach so, ja, okay, anderes? Das zählt dann ja wahrscheinlich da drin.
Was ist denn?
Rasiercreme.
Fragen wir mal Spritti.
Ja, genau.
Dann, das hat mich überrascht, 6% Haarwasser gegen Haarausfall. Wahrscheinlich.
Kann ich mir vorstellen, aber 6% kann ich mir vorstellen. Ja. Habe ich noch nicht benutzt, aber ich kenne auch Leute, die das benutzen.
Dann 4,5% Pre-Shave Lotion. Was ist denn Pre-Shave Lotion? Bereiten Sie Ihren Bart mental auf die Rasur vor. Pre-Shave Lotion.
Ja, aber das ist ja, also ich habe das auch noch nicht benutzt, aber es ist ja so, dass wenn du Nassrasur machst oder ich finde es noch schlimmer eigentlich bei Trockenrasur, aber ich weiß nicht, ob man beim Trockenrasieren auch Pre-Shave Lotion nutzen kann, dass dann die Haut schneller irritiert ist oder viele neigen auch dazu, dass man dann irgendwie so rote Stellen bekommt.
Ja.
Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas vielleicht dabei ein bisschen helfen kann.
Verrückt.
Ja.
Und dann abgeschlagen hinten 2,3% benutzen, mindestens einmal in der Woche Antifaltencreme. Hm.
Ich dachte, Falten sind bei Männern sexy, oder wie war das nochmal?
Ich dachte, graue Haare sind bei Männern sexy. Siehst du, ist gar nicht so leicht, was bei Männern sexy ist.
No.
Und jetzt kommt die Frauenstatistik. Was schon spannend ist, alles wird insgesamt viel häufiger genutzt. Es gibt gar nicht so einen Sprung von 57 auf 2,3% der Gesamtbevölkerung des Geschlechts benutzt, sondern von 65 auf 19,3. Das heißt, Frauen sind natürlich viel affiner, ist natürlich klar, deshalb will die Werbeindustrie uns haben. So, Tagescreme, 65,2%. Ja, tun wir. Genauso viel. Parfüm, nee, nie.
Was ist ein, gibt es einen Unterschied zwischen Tagescreme und Feuchtigkeitscreme vom Mann?
Ach,
Oder ist das ungefähr für das Gleiche?
Na, Tagescreme ist meistens noch mit Sonnenschutz. Das so. Ist so, wenn es Tagescreme und Nachtcreme gibt, ist ja, die okay. Nachtcreme eher fettig und regenerierend und die Tagescreme mit Sonnenschutz. Also ich nehme auf jeden Fall keine Tagescreme ohne Sonnenschutz, so viel kann ich schon mal sagen.
Auch im Winter?
Ja, UV-Licht ist der Hauptauslöser von Hautalterung.
Okay.
Parfüm 65%. Nee, nie. Letztes verschenkt auf dem Schenkflohmarkt, ehrlich. Habe ich nur geschenkt bekommen. Da dachte ich, ich will doch nicht stinken. Nicht nach so einem Zeug. Dann Lippenstift 46,9%. Ja, benutze ich, also wenn ich mich schminke, immer. So.
Ja.
Dann Augen-Make-up, wenn es Mascara zählt, 45,3%. Yo, Make-up. Wahrscheinlich meinen sie dann so hautfarbenes Schmierzeugs. 43,6%. Nee. Nachtcreme? Naja, die Tagescreme. Nur nachts, ne? Auch
43,6%. UV-Strahlen in deinem Zimmer.
Du weißt ja nicht, was meine Tageslichtlampe kann.
Stimmt.
Siehst du? Haarspray. 42,4%. Da dachte ich, wer benutzt denn eigentlich Haarspray? Das stinkt, vernebelt die Atemwege und die Haare fühlen sich eklig an.
Ja, das verstehe ich. Also Haarspray, ich habe das früher auch mal benutzt, als ich so eine Stachelfrisur hatte. Aber da hat das dann besser gehalten.
Aber war das nicht so ein Gel dann?
Ja, das war, also da war ich ein bisschen verrückt, muss ich dazu sagen. Aber da hatte ich Gel und Haarspray, weil das Gel hat das erstmal so ein bisschen feucht und so gemacht, dass man das ein bisschen formen konnte. Und dann aber nochmal mit Haarspray, dass das auch dann hielt über den Schultag verteilt. Aber ich muss auch sagen, dass ich diese Konsistenz, die dann so ein Haarspray verursacht, ganz schrecklich finde. Das ist ja hart wie Sau.
Und was stellt deine Frisur dar? Nagelbrett.
Ja, genau.
Großartig.
Ein indischer Mönch ist bereits drüber gelaufen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe, du trägst es nicht mehr. Ansonsten lache ich gerade über dich. Ich hoffe nicht.
Mach nicht. Du lachst über alle anderen gestörten Kinder. Wahr. Ja.
Schaumfestiger. 35,9%. Wofür braucht man Schaumfestiger? Also es ist cool, das aus der Packung zu drücken, aber das war es auch.
Ja doch, das habe ich schon häufiger mitbekommen, dass das Leute machen. Also ich jetzt nicht, aber mal nichts da war, klar. Aber
ich glaube, das geht nur, wenn man wirklich Frisuren macht. Das kann ich gar nicht. Das ist nur so Haare waschen, Kämmen föhnen, das ist frisieren und hochstecken, wenn es sein muss.
Ist das nicht auch so, dass man, wenn man so lockige Haare hat oder so, dass man es dann schaumfestiger vielleicht besser geht oder so? Keine Ahnung.
Ich dachte, die glätten sich das mit Hitze. Ja. Dann Reinigungsmilch, 33,4%, jo, immer.
Ja.
Man muss sich das Gesicht ja waschen irgendwie. Nagellack, 32,8%, nö, damit kann man gut Ostereier anmalen. Gesichtswasser, 22,1%. Meistens ziemlich alkoholisch, was du dir nach der Reinigung ins Gesicht schmierst, um die Poren zu verengen. Keine Ahnung. Ah. Ich habe noch so einen Rest und versuche das aufzubrauchen. Sehe aber auch nicht so wirklich einen Sinn für mich darin. Weiß ich nicht. Müsste man sich mehr mit beschäftigen. Und dann Antifaltencreme 19,3. Ziemlich viele. Und ich hätte eigentlich gedacht, das ist mehr.
Ja.
Sieht man mal. Männer haben weniger Angst vor Falten. Und Antifaltencreme, erstmal Tagescreme mit Sonnenschutz und irgendwann wahrscheinlich schon, ne? Präventiv.
Ja.
Wobei, Antifaltencreme.
Ich muss aber sagen, dass ich irgendwie Parfüm noch nie so richtig positiv wahrgenommen habe, glaube ich. Also ich finde es gut, wenn Menschen gut riechen, ne? Also so normal oder keine Ahnung, ne? Oder wenn da irgendwie so ein Hauch, keine Ahnung, frisch riecht, sag ich mal einfach. Aber meistens, wenn mir Parfüm auffällt, dann ist es übertrieben so, ne? Wenn ich hinter jemandem herläufe und dann denke ich, meine Güte, was ist denn da los, ne? Und letzte Zeit sogar häufiger bei Kerlen. Wobei das bei den Kerlen schon immer eher so in diesen frische Bereich geht, finde ich, oder was ich so als frische empfinde. Und bei den Mädels dann häufiger so ins Süße rübergeht, so, ne?
Ach, wenn die so eine wandelnde Kokosbombe sind. So, oh. Ja. Aber bei Männern, ich erinnere mich noch so Sportumkleide zu Schulzeiten, wenn du da durchgelaufen bist durch die Herrenumkleide, da brauchtest du auch erstmal ein bisschen Zeit zum Durchatmen, um dieses ganze Genebel wieder rauszukriegen aus der Lunge.
Ja.
Ja, auch nicht so toll. Was mich wundert, warum sind denn da gar keine Duschprodukte aufgelistet? Also Duschbad sollte vielleicht jeder einmal die Woche mindestens benutzen.
Vielleicht zählen die das nicht unter Kosmetikprodukte, aber
Ach so.
Die auch nicht.
Ja, das.
Also sonst wäre das sicherlich ganz oben dabei, hoffe ich zumindest.
Ja, Statistik hin oder her, könntest du dir vorstellen, ohne eins dieser Kosmetikprodukte zu leben, also ohne Aftershave, Rasierschaum, Parfüm, Gesichtscreme, Rasiercreme, Haarwasser, Pre-Shave,
ohne alle
Faltencreme. Ja, alle. Ohne alle.
Lass mal kurz gucken. Klar könnte ich mir das vorstellen. Also wenn ich einen Trockenrasierer benutzen darf,
ja.
Dann ja. Obwohl ich das mit der Gesichtscreme schon immer ganz angenehm finde. So gerade wenn irgendwie Winter oder so, wenn es Feuchtigkeit, auch hier Heizung und so, trockene Luft.
Genau, das denke ich mir auch so. Unter Dingen der Liste, wo ich sage, die brauche ich wirklich, wären auf jeden Fall Reinigungsmilch. Irgendwie ist es schon ganz schön, sich das Gesicht zu waschen, vor allem so nach dem Sport. Und ein Duschbad ist nicht wie ein Gesichtsreiniger. Oder ein Peeling fürs Gesicht ist auch schön. Steht da überhaupt nicht drauf, tja. Creme, Tagescreme ist eine super Sache. Ja. Und ja, Rouge, damit man nicht aussieht wie tot, ne?
Ja, ich meine, wenn man Mist, so weiß, könnte man alles
erfinden. Der Rest.
Aber,
ja. Ah, Tagescreme, Sonnenschutz.
Du würdest ja, überleben.
Ja,
vielleicht
bis
zwei
der
Jahre
Hautkrebs Glitzer. Kommt. Ja, wird man auf jeden Fall.
Ja, aber schon interessant. Aber ich glaube auch so, der Trend geht dahin, dass die Industrie diesen Graph von den Frauen auch so bei den Männern sehen will, von der prozentualen Benutzung. Und ich glaube, das ist auch so im Kommen gerade.
Klar.
Seit ein paar Jahren natürlich schon, aber es geht weiter.
Trommelst du dir noch auf der Brust rum oder zupfst du dir schon die Augenbrauen? So ungefähr
genau.
Vermitteln die das, oder?
Ja.
Und dann denke ich mir, Männer mit gezupften Augenbrauen, oh je. Also so offensichtlich gezupften Augenbrauen. Oh je. Nee.
Ja.
Geht nicht. Ja, also prinzipiell, man braucht den ganzen Scheiß meistens nicht. Und man macht das dann doch. Weil teilweise ist es auch so ein bisschen Wellness für einen selbst.
Ja,
wenn ich mich dann hinsetze und mir ein Gesichtspeeling mache. Okay.
Ja, dann war's das eigentlich auch schon, oder, für heute?
Genau.
Gut, dann verabschieden wir uns bei euch. Vielen Dank fürs Reinhören. Ihr dürft uns natürlich auch gerne beim nächsten Mal wieder zuhören. Ihr findet uns bei Twitter unter @brüllaffen oder auch bei Facebook unter brüllaffencouch. Kann man da irgendwo in der Suche eingeben. Ich weiß das nicht so genau, weil ich da schon nicht mehr so lange nicht mehr war. Ja, und ansonsten vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, ihr habt das Wellnessprogramm für die Ohren genossen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.